Ja, zu Gast ist die Familie Stepper aus der Versammlung Wilmersdorf-Ost. Und der Bruder Markus Stepper hat sich auf den Vortrag mit dem Thema vorbereitet: Gottes neue Welt, wer darf darin leben? Bitte, Bruder Stepper.
Sehnst du dich auch nach einer neuen Welt? Ganz bestimmt. Denn wie 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 1 zeigt, leben wir einfach in kritischen Zeiten, mit denen man schwerfertig wird. Es sind einfach Zustände, Umstände, die auf uns einprasseln, die wirklich zeigen, wir brauchen einfach eine neue Welt. Und jetzt stehen wir aber vor einer gewissen Wahl. Uns werden zwei Schatzkarten angeboten. Die neue Welt gleicht einem Schatz. Und die beiden Schatzkarten, ja, versprechen uns einen Schatz. Nur die Frage ist, welchen wähle ich? Welchen Weg dazu? Deswegen auch das Lied zu Anfang. Denn wir stehen ja quasi vor so einer Weggabelung. Einmal geht es nach links und einmal geht es nach rechts. Tja, beide Wege versprechen uns durch einen Schatz, eine neue Welt. Deswegen wollen wir kurz darüber sprechen, ja, welche beiden Wege sind damit gemeint. Nun, es ist einfach einmal der Weg, den die meisten Menschen gehen. Der Weg, Vertraue auf dich selbst, Vertraue auf die Menschheit. Ja, wir werden das schon schaffen. Der andere Weg ist, so wie das Thema zeigt, Gottes neue Welt. Und er verspricht uns auch diesen Schatz. Und jetzt ist nur die Frage, welchen gehen wir? Welcher ist sinnvoll zu gehen? Deswegen wollen wir uns einmal mit dem ersten Weg beschäftigen, den nämlich Vertraue auf die Menschen, Vertraue auf dich selbst und du wirst einen Schatz bekommen. Wie sieht es da mit aus? Also wie weit sind die Menschen damit gekommen, ja, dass sie selbst sich diese neue Welt schaffen? Die Überlegungen und die Wünsche, die die Menschen haben, sind bestimmt sehr, sehr groß. Denn jeder, egal ob er jetzt gottgläubig ist oder nicht, sehnt sich nach einer neuen Welt. Und deswegen gibt es Organisationen, die ja wirklich eine Veränderung herbeiführen möchten, die wirklich mit der menschlichen Kraft etwas Gutes bewirken wollen. So zum Beispiel die Weltgesundheitsorganisation der Vereinten Nationen. Was hat sie sich auf die Fahnen geschrieben? Was möchte sie an Gutem erreichen? Hier heißt es, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen ist zuversichtlich, dass die Missstände, die am Leben so vieler Menschen in der ganzen Welt überschatten, beseitigt werden können. Wie die Organisation erklärt, sind die furchtbaren Verhältnisse, die bedauernswerterweise Milliarden gegenwärtig zu ertragen haben, weder unvermeidlich noch unveränderbar sind. Sie hat sogar an alle Menschen den Appell gerichtet, innerhalb einer Generation eine neue Welt zu schaffen. Wie sie hofft, wird es sich um eine Welt handeln, in der die gesamte Menschheit von Armut und Diskriminierung, von Gewalt und Krankheit befreit sein wird. Eine wunderbare Hoffnung, eine Hoffnung, die wir uns ersehen. Wie weit sind die Menschen mit ihren Bemühungen gekommen? Eine ehrliche Bestandsaufnahme zeigt, dass die Menschheit vor vielen, vielen Baustellen steht. Und wenn ein Loch zugeschüttet wird, öffnet sich ein nächstes, vielleicht manchmal sogar zwei oder drei. Und wir Menschen sind einfach diesen Dingen, die auf uns einströmen, ja, gnadenlos ausgeliefert. Angefangen vom Klimawandel über die Hungersnöte, die Umweltkatastrophen, dass Tiere, Menschen zerstört werden. Man könnte die Liste unendlich weiterführen. Deswegen zeigt die Bibel ein recht realistisches Bild von dem Bemühen der Menschen. Prediger 8, Vers 9, möchten wir mal gemeinsam aufschlagen. Das zeigt uns, ja, wie sinnvoll ist es denn, auf diese Schatzkarte, die eine neue Welt von Menschen verspricht, zu folgen oder zu hören, danach den Weg zu schreiten. Prediger Kapitel 8, Vers 9, da heißt es, und zwar wurde hier der König Salomo unter Inspiration, also durch göttliche Anleitung, der hat er Weisheit bekommen und hat so das Leben der Menschen betrachtet und zu folgenden Übereinkünften gekommen oder zu folgender Überlegung. Im Vers 9. All das habe ich gesehen und mein Herz richtete sich auf jede Arbeit, die unter der Sonne getan worden ist, während der Zeit, da der Mensch über den Menschen zu seinem Schaden geherrscht hat. Und ich denke, das können wir auch wirklich sehen. Obwohl sie sämtliche Regierungsformen ausprobiert haben, hat keine das Erhoffte wirklich auch herbeigeführt. Deswegen möchten wir uns einmal mit dem zweiten Weg etwas länger beschäftigen, denn dazu sind wir auch hier, nämlich dem Weg, den Jehova Gott uns aufzeigt. Wie wird dieser Weg bezeichnet? Was wird er an Guten für uns Menschen tun? Hier 2. Petrus Kapitel 3, Vers 13. 2. Petrus 3, Vers 13. Doch gibt es neue Himmel und eine neue Erde, die wir gemäß seiner Verheißung erwarten. Und in diesen wird Gerechtigkeit wohnen. Damit meint Jehova jetzt nicht, dass mit diesem neuen Himmel buchstäblich neue Himmel erschaffen werden, sondern damit meint er ganz einfach, dass Gottes messianisches Königreich, das er aufrichten wird, also eine Regierungsform. Und mit dieser neuen Erde meint er auch nicht eine neue Erde, die er dann neu entwickelt oder neu schöpferisch tätig ist, sondern er meint damit eine gerechte menschliche Gesellschaft. Dieses ist, was Jehova uns Menschen in Aussicht stellt. Und er verspricht in seinem Wort der Bibel, dass er es nicht so weit kommen lässt, dass die Erde oder die Menschen darauf und alle Lebewesen gänzlich vernichtet werden. Dafür bürgt er mit seinem Namen. Jesaja 45, Vers 18 sagt, er hat die Erde gebildet, damit sie auch bewohnt werde. Also wird sie immer bewohnt bleiben. Dafür wird er sorgen. Darum brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und das Schöne ist, er zeigt auch durch sein Wort auf, was wir von ihm als Initiator dieses messianischen Königreiches auch erwarten dürfen. Denn in der Bibel wird ganz deutlich aufgezeigt, was für Eigenschaften und was er für die Menschen tun wird. Also was für Eigenschaften er hat und was er tun wird. Was sind das für Eigenschaften? Zum Beispiel 1. Timotheus 1, Vers 11, dass er ein glücklicher Gott ist. Oder dass er das Recht liebt, wie Psalm 37, Vers 28 sagt. Das sind also Eigenschaften, die wir uns doch von einem Regenten und von jemandem, der Macht hat, wirklich wünschen würden. Deswegen ist es auch wirklich sein Wille, dass, so wie wir in 2. Petrus 3, Vers 13 gelesen haben, Gerechtigkeit herrscht. Dafür bürgt er und das verspricht er uns. Aber nicht nur das, in der Bibel wird auch von dieser neuen Welt, die er schaffen wird, durch seinen Sohn Jesus Christus, auch davon gesprochen, dass Frieden und Sicherheit herrschen wird. Dass es keine Kriege mehr geben wird, gemäß Psalm 46, Vers 9. Dass zum Beispiel es reichlich oder genügend Nahrung geben wird. Ein Bedürfnis, das mindestens 1 Milliarde von Menschen hier auf der Erde im Moment nicht hat. Dass zum Beispiel auch kein Bewohner sagen wird, ich bin krank, das verspricht er. Dass es keine Trauer, kein Geschrei, kein Leid, also auch kein Tod mehr geben wird. Und da die Frage, wer würde nicht, wenn nicht gleich heute, in dieser Regierung leben wollen? Ich denke, jeder von uns. Nur jetzt ist ja vielleicht nicht jeder so mit Jehova verbunden oder mit der Bibel. Und der mag natürlich so einwenden, das ist alles schön und gut. Es ist schön, es klingt toll. Genauso auch, was die Menschen sich versprochen haben. Papier ist geduldig. Wenn wir so manche Fahrpläne angucken, von der Bahn oder von der BVG, sieht man das manchmal schon auch, dass Papier wirklich geduldig ist. Deswegen ist das Beispiel mit der Schatzkarte vielleicht auch ganz interessant. Wie ist es so, wenn man so eine Schatzkarte anguckt? Also man kennt es ja vielleicht nur so aus dem Film oder als Kind, weil es mal vielleicht im Kindergarten oder sonst irgendwie mal Schatzsuche gespielt hat. Da geht es also vom Ausgangspunkt, so ein Weg, meistens geschlängelt über irgendwelche Hinweise, du kommst da und da vorbei, zum Ziel. Und genau so hat Jehova auch uns ja noch Beweise zusätzlich geliefert, dass wir nicht nur diese Hoffnung haben, also den Endpunkt kennen, Gottes neue Welt, diesen Schatz, sondern auch ja, Etappen auf diesem Weg dorthin. Und eine dieser großen Etappen auf diesem Weg dorthin und dieser Beweis, dass wir wirklich seinem Wort vertrauen können, ist einfach, als Jesus Christus hier auf der Erde war. Es war sein Hauptthema, das Königreich Gottes. Er hat das Ganze, was er in Zukunft als König dieses Königreiches tun wird, auch noch dadurch untermauert, dass er gezeigt hat, was wird er als König denn tun. Er hat gezeigt, dass er Kranke wieder ja, gesund machen kann, Lahme, Blinde, Gehörlose. Er hat gezeigt, dass er Tote auferwecken kann. Er hat ja, für das Unrecht ist er eingestanden. Er hat gerecht gehandelt. Und er hat zum Beispiel auch ja, den Einzelnen gesehen. Das ist nur ein Beispiel, wie er ja, gewirkt hat. Er hat auch ja, Naturgewalten beherrscht. Also hat er die Macht dazu. Ein weiterer Beweis ist auch, dass von 1. Mose 3, Vers 15 ein Same in der Bibel beschrieben wird und er ja auch uns solche Wegweise liefert, die letztendlich zum Messias geführt haben, die über ja, hunderte von Jahren immer deutlicher den Menschen damals wurden. Für uns natürlich heute klar ein Strang, den wir verstehen dürfen. Insgesamt gibt es zum Beispiel für das Leben Jesu und das, was er erleiden wird, laut den Überlieferungen, welche Überlieferungen sind das? Ja, jüdische Überlieferungen, 456 Prophezeiungen bezüglich des Messias getroffen wurden, die sich alle an ihm erfüllt haben. Also alles solche Punkte auf diesem Weg zum Schatz, zu Gottes neuer Welt. Aber nicht nur das, heute werden wir noch einiges im Wachstumsstudium auch darüber hören. Er hat ja für die Gegenwart, zum Beispiel das Jahr 1914, als Jesus Christus als messianischer König zu regieren begonnen hat, hat er Beweise aufschreiben lassen. Er hat Beweise aufschreiben lassen, was er in Zukunft tun wird. Daniel 2, Vers 44, also dass er alle Königreiche zermalmen wird und ihnen ein Ende bereitet und selbst ein Königreich aufrichtet, das für immer bestehen wird. Und wie im Wachturm auch heute gezeigt wird. Diese fünf Punkte sind alle solche Wegweiser auf diesem Schatzplan, um zu zeigen und uns die Sicherheit zu geben, wir können der Bibel vertrauen. Denn diese Dinge werden wir in Zukunft auch noch erleben. Und das stärkt unseren Glauben. Also wir sehen, wir haben diese zwei Schatzkarten jetzt in der Hand und wir können wählen. Einmal das, was die Menschen ja, sich erdacht haben, was im Moment keine Wirkung gezeigt hat, und wie die Bibel zeigt, leider auch nicht zeigen kann. Und andererseits das, was Jehova uns ja, in die Hand legt. Und wozu fordert er uns daher auf? Wir schlagen hier Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6 auf. Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6. Warum sollen wir ihm vertrauen? Warum sollen wir diesen Weg gehen, den er uns vorherbestimmt? Sprüche 3, Vers 5 und 6. Vertraue auf Jehova mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen eigenen Verstand. Beachte ihn auf all deinen Wegen und er selbst wird deine Pfade gerade machen. Er fordert uns also auf, ihm zu vertrauen. Heißt es jetzt, dass wir ja sämtliche eigenen Überlegungen, die wir Menschen haben mögen, über Bord werfen sollen? Dass wir ein blindes Vertrauen haben sollten? Möchte das Jehova von uns? Interessant ist, wenn man hier den Querverweis sieht, hinter dem Wort eigenen Verstand, also wenn ihr die Neue Weltübersetzung habt, dann habt ihr da in der Regel ein M, wenn ihr die habt, wie ich auch. Seht ihr das M? Und da seht ihr in der Spalte dann, Kapitel 3, M, der zweite Bibeltext, Jeremia 9, Vers 23. Lass uns den mal gemeinsam aufschlagen. Jeremia 9, 23. Was ist also damit gemeint, nicht auf seinen eigenen Verstand zu vertrauen? Also ist damit gemeint, Eigenverstand komplett ausschalten, möchte das Jehova? Da bekommen wir so einen kleinen Bezug dazu. Da heißt es, dies ist, was Jehova gesagt hat. Möge sich der Weise nicht seiner Weisheit rühmen und möge sich der Starke nicht seiner Macht rühmen. Möge sich der Reiche nicht seines Reichtums rühmen. Was Jehova damit sagen möchte, ist, menschliche Weisheit haben wir. Nur wir sollten nicht auf unsere Weisheit, auf unsere Macht und auf unsere Kraft, die wir Menschen haben, gänzlich vertrauen. Jehovas Weisheit, Jehovas Macht ist viel größer, viel mächtiger und das schafft zusätzlich Vertrauen, worum wir einfach Vertrauen schenken können. Und er liefert uns unzählige Beweise dafür, dass dem wirklich so ist. Die haben wir gerade eben zum Beispiel auch zum Teil besprochen. Wir haben also jetzt hier diesen Weg vorgezeichnet. Wenn wir jetzt also diesen Schatz, Gottes neue Welt, durch ihn erlangen möchten, sagt das Thema des Vortrages auch aus, ja, wer darf darin leben? Wir schauen einmal, was für Voraussetzungen hier Jehova für denjenigen ja wünscht, der diesen Weg gehen möchte, der diese Schatzkarte in Anspruch nehmen möchte und zum Ziel zu kommen. Dazu mag uns Jesaja 35, Vers 8 eine nähere Information liefern. Jesaja Kapitel 35, Vers 8. Was ist also notwendig? Allgemein ist in dem Kapitel interessant, es ist recht bekannt in der Regel. Im Kapitel 35 wird prophetisch über diese Königreichssegnungen gesprochen. Und wenn wir da wieder an unsere Schatzkarte denken, das ist also das Königreich, hinten der Endpunkt. Und wie wird jetzt der Weg dorthin beschrieben, den wir gehen müssen? Hier heißt es Jesaja 35, Vers 8. Und dort wird es bestimmt eine Landstraße geben, ja, einen Weg, und er wird der Weg der Heiligkeit genannt werden. Der Unreine wird nicht darüber ziehen, und er wird für den auf dem Weg Wandelnden sein, und kein Törichter oder keine Törichten werden darauf umherirren. Wie wird also dieser Weg beschrieben, der zum Ziel führt, Gottes neuer Welt, als der Weg der Heiligkeit? Was bedeutet Heiligkeit? Hierzu ein kleiner Wachturm-Ausschnitt vom Wachturm 15.06.2000. Nee, falsch. 1.05.86. Da wird auf der Seite 15 im Absatz 2 dieses Wort Heiligkeit definiert. Und dort heißt es, das ursprüngliche Hebräische vermittelt den Gedanken von abgesondert sein, Ausschließlichkeit oder geweiht sein für den heiligen Gott Jehova. In den christlich-griechischen Schriften bedeutet die mit heilig und Heiligkeit wiedergegebenen Wörter ebenfalls Absonderung für Gott. Sie bezeichnen auch Heiligkeit als eine Eigenschaft Jehovas sowie Reinheit oder Vollkommenheit im persönlichen Wandel eines Menschen. Heiligkeit bedeutet also Sauberkeit, Reinheit und abgesondert sein. Was möchte also Jehova von uns, wenn wir diesen Weg, der zum Ziel führen soll, gehen möchten? Nun, wir müssen kurz gesagt anders sein wie die Welt um uns herum. Er spricht deswegen davon, heilig zu sein. Das hat er schon damals getan, als er mit dem Volk Israel einen ganz besonderen Bund schloss. Wenn wir so an 3. Mose 9, Vers 1 und 2 denken, da hat er gesagt, ihr sollt, also das Volk Israel, heilig sein oder euch als heilig erweisen, denn ich, Jehova, euer Gott, bin heilig. Also Heiligkeit ist wichtig. Und was heißt es noch im Neuen Testament, also in den christlich-griechischen Schriften, wird davon gesprochen, dass wir von einer oder eine neue Persönlichkeit anziehen müssen, die mit Heiligkeit in Verbindung steht. Denn Eigenschaften anzunehmen, die Jehova widerspiegeln, die ihm ähneln, also in seiner Persönlichkeit. Also kurz gesagt, möchte Jehova, dass wir ihn nachahmen und das als heilig betrachten, was er als heilig sieht. Und jetzt wollen wir dazu vier Punkte noch näher besprechen. Also was sind so Punkte, die Jehova von uns getan haben möchte, dass wir ja, Gottes neue Welt dort leben dürfen. Der erste Punkt, den finden wir in Micha Kapitel 4, Vers 3. Micha Kapitel 4, Vers 3. Was wird er in Zukunft tun und was ist wichtig, dass wir daher lernen? Micha 4, Vers 3 sagt, und er wird gewiss Recht sprechen unter vielen Völkern und die Dinge richtigstellen hinsichtlich mächtiger Nationen der Ferne und sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden müssen und ihre Speere zu Winzermessern. Nicht werden sie das Schwert erheben, Nation gegen Nation, auch werden sie den Krieg nicht mehr lernen. Ich denke, es steht außer Frage. Krieg und Gewalttat, wenn man nur Gewalttat allein nur in Berlin jetzt momentan sieht, zu was das führt, ist in Gottes neuer Welt ja fehl am Platze. Deswegen möchte er, dass wir heute schon ja den Krieg nicht mehr lernen, dass wir friedfertig sind, dass wir ja seine Eigenschaften widerspiegeln. Und daher halt die Frage, ja, es ging ja darum, im zweiten Punkt, kurz darum, dass es so wichtig ist, dass wir diese neue Persönlichkeit anziehen. Also so denken lernen, wie Jehova denkt. Und in diesem Zusammenhang ist eben wichtig, wie könnten wir unsere Persönlichkeit formen? Zum Beispiel dadurch, indem wir uns fragen, ja, mit was beschäftige ich mich? Heute ist es ja gang und gäbe, sich mit Gewalttat im Fernsehen, im Internet, in Computerspielen auseinanderzusetzen. Und ja, man lernt förmlich fast das Schlechte tun. Es wird gefördert. Und daher die Frage, mit was beschäftige ich mich? Wodurch lasse ich mich formen? Als Beispiel, was passiert, wenn ich eine Orange aufschneide und sie drücke? Was kommt raus? Orangensaft. Wenn ich einen Apfel aufschneide oder den zermanche und ja, den Saft rauspresse, was kommt raus? Apfelsaft. Wenn ich also jetzt das vergleiche, mit was die Welt mich jetzt momentan vielleicht bombardieren mag, ist die Frage, was kommt dabei raus? Jehova möchte, wenn wir den Weg der Heiligkeit gehen möchten, dass wir heilig sind. Also Gewalttat, Krieg nicht mehr lernen und auch uns damit nicht beschäftigen. Wir können es nur, wenn wir wirklich auch diese Dinge rausfiltern, weglassen, uns mit guten Dingen füllen, denn das wird dann auch, wenn man es drückt, bildlich gesprochen auch rauskommen. Also der erste Punkt. Was ist der zweite Punkt, den wir tun sollten, um auf dem Weg der Heiligkeit zu wandeln und zu bleiben? Hebräer 13, Vers 4. Wir sprechen hier über eine Entwicklung, die momentan ja sehr, sehr hoch im Trend ist. Erstmal der Text, Hebräer 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar unter allen und das Ehebett sei unbefleckt, denn Gott wird Hurer und Ehebrecher richten. Für Jehova ist eheliche Treue und ja Reinheit in sittlicher Hinsicht von elementarem Wert. Es ist ein Bestandteil, um heilig zu sein, um auf diesen Weg zu gehen. Und wenn wir jetzt so betrachten, wie die Welt über die Ehe, also die allgemeine Menschheit um uns herum, über die Ehe denkt, über ja, Treue, dann sehen wir, das mag mitunter uns schon negativ beeinflussen. Und deswegen hat er durch sein Wort uns viele Hilfen aufschreiben lassen. Zum Beispiel, wenn ihr euch noch daran erinnert, der Wachturm vom 1.11.2011, da ging es darum, das Thema, was sagt die Bibel zum Thema Sexualität? Also ganz offen werden hier Dinge angesprochen, wie ja, Ehe ohne Trauschein, Polygamie, Verhütung, Abtreibung, Scheidung, Homosexualität, Selbstbefriedigung, auch so moderne Dinge wie Telefonsex, Cybersex, Sexting, alles Themen, wie Jehova uns dabei behilflich sein möchte, dass wir heilig bleiben. Und dann heißt es hier so schön, die Sexualität ist ein Geschenk unseres Schöpfers und er möchte, dass wir es unbeschwert genießen können. Er sagt, ich, Jehova, bin dein Gott, der dir zum Nutzen dich lehrt. Wer nach der Bibel lebt, gewinnt. Denn, nämlich Gottes Anerkennung, inneren Frieden, stabile familiäre Beziehungen, einen guten Ruf und Selbstachtung. Also der Nutzen wirklich auch für uns, uns hier heilig zu erweisen. Der dritte Punkt, Johannes 13, Vers 34 und 35. Wie können wir heilig sein? Ein weiterer Punkt wird hier beschrieben. Und zwar heißt es hier in Vers 34 und 35, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe, dass auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe unter euch habt. Das sind Worte Jesus Christus. Und zwar Worte, die er kurz vor seinem Tod geäußert hat. Und es ist interessant, er hat ja sein Leben für uns Menschen gegeben. Es ist eine Erweiterung dessen, was damals Jehova schon niederschreiben ließ in 3. Mose 19, Vers 18. Da hieß es, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Warum hat Jesus Christus dieses Gebot ja noch vervollkommnet oder uns noch näher gezeigt, was es bedeutet? Nun, wir leben heute in einer Welt, in der Egoismus sehr hoch geschrieben steht. Also zuerst komme ich, dann kommt eine Weile gar nichts und dann kommen andere. Wenn wir jetzt das so sehen würden, ja, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann wäre das nur eine eingeschränkte Sache. Und Jesus Christus hat es uns vorgelebt, es also erweitert. Er hat ja seine Wünsche dessen untergeordnet, was notwendig ist für die Menschen. Er hat sein Leben bereitwillig gegeben. Und das würde auch die Grundlage legen für eine ja zukünftige menschliche Gesellschaft. Denn wenn jemand nicht nur auf sich selbst und auf seine egoistischen Ziele bestrebt ist, dann wird all das Leid, was heute entsteht, weil man egoistisch ist, ja keinen Platz haben. Denn alle werden zuerst ihren eigenen, ja, nicht ihren eigenen ja, Nutzen sehen, sondern den der anderen. Und Jesus Christus hat es uns sehr, sehr schön vorgelebt. Noch den vierten Punkt, was Heiligkeit bedeutet. Titus 2, Vers 11 und 12. Hier heißt es, denn die unverdiente Güte Gottes, die alle Arten von Menschen Rettung bringt, ist offenbar geworden und unterweist uns, Gottlosigkeit und weltliche Begierden von uns zu weisen und inmitten dieses gegenwärtigen Systems der Dinge mit gesundem Sinn und Gerechtigkeit und Gottergebenheit zu leben. Habe ich einen falschen Text gesagt? Titus 2, Vers 11 und 12. Okay. Also was ist damit gemeint, hier den Weg der Heiligkeit zu beschreiten? Wir haben hier kennengelernt, Jehovas unverdiente Güte ist hier am Werk. Er möchte also uns Gutes tun. Damit wir auf diesem Weg der Heiligkeit wandeln können, möchte er also, dass wir nicht weltlichen Begierden nachgehen. Was ist wieder damit gemeint? Hier ist wieder hinter dem Wort weltliche Begierden bei mir ein S und führt uns damit zu 1. Johannes 2, Vers 16. Und da finden wir den Hinweis, die Begierde der Augen und die auffällige Zurschaustellung der Mittel. Also, Jehova möchte uns davor schützen, ja, unserem unvollkommenen Fleisch hier zum Opfer zu fallen, nämlich immer mehr zu haben, materiell immer ja, auf dem Laufenden zu sein und immer mehr und mehr und mehr zu haben. Das würde nämlich dazu führen, dass wir nicht mehr den Weg der Heiligkeit gehen. Wir würden quasi an unserem Leben, an unserem wirklichen Leben vorbeileben, wenn wir nämlich an diesen Dingen festhalten und nach diesen streben. Aber die Güte Jehovas möchte noch etwas bezwecken und uns vor etwas bewahren. Hier wird einmal in Vers 12 gesagt, Gottlosigkeit, die mit weltlichen Begierden in Übereinstimmung steht, und Gottergebenheit. Gottlosigkeit ist das Gegenteil von Gottergebenheit. Gottergebenheit heißt, dass man Jehova Gott völlig ergeben ist, dass man das tut, was ja, er möchte, dass man ihm gerne dient aus Liebe. Gottlosigkeit wäre das Gegenteil. Und daher ist es so wichtig, dass wir unser Verhältnis zu Jehova immer unter Kontrolle haben, uns ja, immer uns einig sind, wem diene ich? Tue ich es nur, weil es ist getan? Oder weil es getan werden muss? Oder tue ich es aus Liebe zu Jehova? Denn er möchte einfach nicht, dass wir zur Gottlosigkeit neigen, denn das würde auch zwangsläufig schlechte Folgen haben, nämlich zum Beispiel weltliche Begierden. Deswegen ist es so wichtig, dass wir immer studieren, dass wir ein gutes Gebetsleben haben, dass wir die Zusammenkünfte besuchen und vieles mehr, denn das wird hier sehr gefördert. Denn für gottlose Menschen und für solche, die den Begierden der Welt nacheifern, wäre auch hier auf dem Weg der Heiligkeit kein Platz. Jetzt mag man natürlich denken, okay, das ist gut, ich versuche das, aber ist es überhaupt möglich? Ich denke, die Beispiele hier in der Versammlung zeigen, aber auch die, die wir vielleicht in Lebensberichten lesen, dass es möglich ist, dass man diesen Weg der Heiligkeit wirklich gehen kann und dass es Nutzen hat, diesen Weg der Heiligkeit zu gehen. Nicht nur, um das Ziel, die neue Welt zu erreichen, sondern auch heute schon Segnungen und ja, ein glücklicheres Leben führen zu können. Und Jehova lässt uns damit nicht allein und er hat für einen treuen, verständigen Sklaven gesorgt, der uns immer wieder aufs Beste belehrt und das werden wir ja auch gleich wieder im Wachturmstudium dann gleich hören. Deswegen ist die Frage, ja, für welche Schatzkarte wirst du dich entscheiden? Und zu was wirst du entschlossen sein, wenn du die Schatzkarte wählst und den Weg gehen möchtest? Auf Menschen zu vertrauen, verspricht wenig Hoffnung. Den Weg Jehovas zu gehen, der ja eine neue Welt verspricht und der in der Vergangenheit gezeigt hat, was er dort tun wird und kann, das sollte uns motivieren und uns antreiben, Jehova Gott auch weiter zu dienen und auch mit den Menschen über diese wunderbare Hoffnung zu sprechen.